manchmal die Sendung an, sind immer wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower, auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Hallo zusammen, wir begrüßen euch zur heutigen Frauensendung. Wir bringen heute wieder einmal Besprechungen von neuen Büchern von Frauen. Als erstes hören wir einen Beitrag von Sonja über zwei Bücher aus Südafrika. Dann geht es weiter zu einem Buch, «Das Ende der Welt» von Natalia Baranskaya. Dann wird das neue Buch von Cheryl Bernard und Edith Schlaffer vorgestellt, das heisst «Viel erlebt und nichts begriffen». Und zum Schluss dann noch ein längerer Beitrag zum Buch von Nancy Khodorov, «Das Erbe der Mütter». Die Musik in dieser Sendung ist mit einer Ausnahme von Lindsay Cooper, Musik, die von ihr geschrieben ist und verschiedene Formationen, die sie mit ihnen zusammengespielt hat. An dieser Sendung mache ich mit Sonja, Therese, Zippo und Kudi. Als erstes hören wir jetzt ein Stück aus dem Film Golddiggers, Horse Waltz. Der Film Golddiggers von Sally Potter, zu dem Lindsay Cooper Musik gemacht hat.
Thank you. Der Subrosa Frauenverlag hat unter dem Titel «Mein Leben – Frauen gegen Apartheid» die Lebensgeschichte von Ellen Cutzwayo herausgegeben. Das Buch ist in Englisch geschrieben und ebenfalls in diesem Jahr in London herausgekommen, unter dem Titel «Call Me Woman». Mit dieser deutschen Übersetzung wird also nicht ein bereits erfolgreich in englischer Sprache erschienenes und verkauftes Buch auch noch auf den deutschen Markt gebracht, sondern der Subrosa Verlag bringt die Lebensgeschichte fast gleichzeitig übersetzt heraus, wie es original erscheint. Wer ist denn Ellen Cutzwayo? Sie ist eine wichtige Frau im Widerstand in Soweto und im Frauenwiderstand in Südafrika überhaupt. Sie ist, wie eine andere wichtige Frau aus diesem Widerstand, Winnie Mandela, Sozialarbeiterin. In Soweto hat sie geschafft und ist dort mit der Brutalität des Apartheidsregimes konfrontiert worden. Es war ihr klar, dass nicht Sozialarbeit primär nötig ist, sondern eine strukturelle Veränderung der Gesellschaft. An dieser Veränderung schafft sie noch heute. Sie ist heute 71 und wird in Soweto viel die Mutter von Soweto genannt. Wie alle Frauen im Widerstand ist auch sie immer wieder verhaftet und gebannt worden. Die Ellen Cutzwayo ist aber auch eine Frau, die aus der traditionellen südafrikanischen Familie auf dem Land rausgegangen ist und in die Grossstadt gekommen ist. Sie hat sich aus der traditionellen Frauenrolle gelöst und zum Beispiel, obwohl sich Trennen in der Gesellschaft, wo sie herkommt, überhaupt nicht möglich war, hat sie sich scheiden von ihrem Mann. Sie muss nach dieser Scheidung auf sich selber gestellt kämpfen. Die persönliche Erfahrung bringt sie auch in ihren politischen Kampf ein. Ihre Lebensgeschichte erzählt sie in diesem Buch breit und ausholend. Ein Buch für all die Frauen, die gern sich mit anderen Biografien beschäftigen. Auch für die, die sich einlassen auf andere Ansichten und Lebensweisen. Die Ellen Cutzwayo ist eine kämpfende Frau, ist aber auch zum Beispiel religiös. Das kommt durch in ihrer Lebensgeschichte. Die Ellen Cutzwayo ist keine Schriftstellerin. Sie hat in diesem Buch nicht den Anspruch, dass sie etwas künstlerisch quasi umsetzt, sondern sie erzählt. Sie ist eine Frau, die 71 Jahre in Südafrika gelebt hat und die Unterdrückung als schwarze Frau erfahren hat. Sie beschreibt das. Einfach so. Ohne Umsetzung, ohne einen künstlerischen Anspruch. Und das ist manchmal mühsam und manchmal ist das aber auch sehr konkret und sehr genau. Die südafrikanische Schriftstellerin Nadine Gordimer schreibt über die Schreibweise von Ellen Cutzwayo. Ihre einfache, aber äußerst gut beobachtete Erzählung erweckt Statistiken zum Leben. Was es bedeutet, in Johannesburg der Rassentrennung schwarz zu sein, wird konkret nachfühlbar. So als ob Mann, Frau sich auf einer Straße in Soweto befände. Ihre Herangehensweise ist frisch und lebendig. Ob sie nun mit großer Vehemenz schwarze Frauen verteidigt, die aus purer Not zu illegalen Schnapshändlerinnen wurden, oder das Handelssystem erklärt, bei dem die Töpferinnen ihre Kindheit das jeweilige Gefäß für so viel Getreide tauschten, wie dieses fassen konnte. Und ihre absolute Ehrlichkeit ist bewegend. Sie scheut sich nicht, jene Aspekte des Rassismus zu beleuchten, der nur selten von seinen Opfern eingestanden wird. Die moralische Zweideutigkeit, die Unterdrückung mit sich bringt. In einem ergreifenden Selbstbekenntnis gesteht sie, dass die Lebensbedingungen im schwarzen Ghetto ihre strengen moralischen Überzeugungen gegenüber kriminellen Delikten verändert haben. Wir müssen uns unsererseits fragen, was das wohl für eine Gesellschaft ist, die eine einst so strikte und integre Frau sagen lässt, ich bin bestürzt darüber, dass ich mit zunehmendem Alter feststellen muss, dass sich meine Einstellung geändert hat. Wenn ich heute in der Zeitung über den Raub von Tausenden von Rands durch schwarze Räuber lese, wünsche ich mir, dass sie nicht gefasst werden. Auch wir sind bestürzt, nicht über Ellen Cutzwayo, die sich niemals an anderer Leute Sachen vergreifen würde, sondern über Südafrika. Das schreibt Nadine Gordimer im Vorwort zum Buch von Delen Cuzzeo «Mein Leben». Ich finde, der Abschnitt umschreibt sehr gut den Charakter von dem Buch. Einerseits ein einfaches, direktes Buch mit einer klaren Sprache und auch einer klaren Aussage und zum Beispiel sehr interessanten und spannenden Bilder, die ich fast so spannend finde wie der Text. Das sind Bilder aus der Jugend von Delen Cuzzeo, die ihre Familie zeigt, zum Teil in den traditionellen Kleidern oder wo auch das Leben auf dem Land zeigt oder das Leben in Soweto und auch Porträts von kämpfenden Frauen in Südafrika. Die Bilder finde ich sehr gut passend zum Text und eben sehr spannend zum Anschauen. Und der Text ist konkret und irgendwie nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein moralisches Buch. Wer auf diesem Gebiet anfällig ist, die regt sich dann sicher ziemlich auf über das. Ich finde aber, es lohnt sich, gerade mit dem Aspekt sich auseinanderzusetzen, weil der Widerstandskampf in Südafrika stark den Aspekt hat, den religiösen Aspekt und auch also einen moralischen Aspekt. Das zu dem Buch, ich sage nochmal, wie es heisst, es ist geschrieben von Delen Cuzzeo und heisst «Mein Leben». Frauen gegen Apartheid im Suprosa Frauenverlag. Ein anderes Buch, das einen sehr ähnlichen Eindruck vermittelt, wie das von Delen Cuzzeo, ist das Buch «Malibongwe», das heisst «Freiheit in der Sprache der schwarzen Südafrikaner und Südafrikanerinnen». Es ist ein Buch, das zwar schon 1980 herausgekommen ist, es sind Freiheitsgedichte von südafrikanischen Frauen nach dem Soweto-Aufstand. Herausgekommen ist das Buch im Weltkreis Verlag. Es sind Gedichte drin, einerseits Gedichte zur Aufforderung zum Kampf, andererseits Gedichte, die auch das tägliche Leben der Frauen schildern. Es sind Gedichte von Frauen, die in Südafrika leben, von Frauen, die wir hier nicht kennen und die sich durch das, durch die Möglichkeit auszudrücken, auch irgendwie an die Öffentlichkeit wenden. Herausgegeben ist das Buch worden vom ANC, also vom African National Congress. Und mich dünkt, es ist einfach eine andere Art, sich an das Thema anzugehen, sich damit zu befassen. Es sind zum Teil längere Gedichte, zum Teil kürzere. Der Delen Cuzzeo, das Buch, ist ein langes Buch, wo man auch dranbleiben muss, wo man muss lesen muss. Das Buch «Malibongwe» ist ein Buch, wo man mal aufstehen kann und ein Gedicht lesen und es dann wieder weglegen und dann irgendwann wieder das nächste. Es hat dann aber auch im hinteren Teil hat's noch eine Zeittafel zum Befreiungskampf in Südafrika und es hat auch ein Personen- und Sachregister. Also wenn man in einem Gedicht etwas nicht versteht oder sich auch ein bisschen über Geschichten informieren will, dann kann man das hinten anlesen. Ich finde, es ist sehr kurz, aber sehr gut. Und es hat dann auch noch eine Einleitung zu diesen Gedichten, wo die Gedichte in Zusammenhang stellen, was ich auch interessant finde. Aber der Hauptteil des Buches sind einfach die Gedichte, sind Zeugnisse von diesen Frauen. Ähnliche Zeugnisse wie das lange, ausholende Buch von Delen Cuzzeo, aber einfach in einer anderen literarischen Form. Es hat Gedichte von Frauen, die ihre Situation beschreiben und andererseits aber auch Gedichte von Frauen, die aufrufen zum Kampf. Vielleicht noch zum Schluss eines von diesen Gedichten. Es heisst «Verbannt». Ich wollte ihre heiligen Sakramente nicht annehmen, wollte mir nicht den Mund, den Kopf und die Augen verbieten lassen. Dafür haben sie meiner Zunge verboten zu sprechen und meiner Hand zu schreiben. Schweigend soll ich meine Sünden büßen und soll eingesperrt in die vier Wände meiner Hütte, getrennt von der Menschenwelt, in Einsamkeit ihre Rosenkränze beten. Aber im Verborgenen lebe ich weiter. Atme, denke, liebe. Sie kennen nur den Hass, ich aber liebe und lebe in Grenzen und doch grenzenlos. Das war ein Gedicht aus dem Buch Malibongwe, das im Weltkreis Verlag herausgegeben worden ist. Freiheitsgedicht von südafrikanischen Frauen nach dem Soweto-Aufstand.
Thank you.
Das Stück, das wir gehört haben, heisst «Cholera» und ist eine Aufnahme von einem Konzert, das im Februar 1982 in Hannover stattgefunden hat. Lindsay Cooper spielt da mit den gleichen Leuten wie im Film «Golddiggers». Und das ist die gleiche Formation, die auch am Taktlos-Festival in Zürich gespielt hat. Also mit dem Phil Minton, der da singt auf dem Stück, der Georgie Bourne am Bass, der Sally Potter, der auch singt, der Vicky Aspinall, der früher bei den Raincoats mitgespielt hat, der Gitarre spielt, und Chris Cutler am Schlagzeug. Vorhin haben wir einen Beitrag gehört über Frauen in Südafrika. Frauen im Kampf gegen Unterdrückung. Aufschrei, Empörung, Kraft. Literatur als Ausdrucksmittel im Widerstand und Literatur als Waffe. Ich will ein Buch vorstellen aus einem anderen Land, unter einer anderen Kultur, unter einer anderen politischen Situation. Ein Buch aus der Sowjetunion. Was schreiben Frauen in der Sowjetunion? Was für eine Bedeutung hat Schreiben da? Wo ist da der Kampf, in dem die Literatur Bedeutung hat? Ich kann so gut wie nichts erzählen über Schriftstellerinnen heute in der Sowjetunion. Ich weiss nicht, was für sie wichtig ist. Ich kann nur ein Beispiel vorstellen und auf Sachen hinweisen, die mir daran auffallen und die vielleicht auch allgemeinere Bedeutung haben. Das Buch heisst «Das Ende der Welt – Erzählungen von Frauen» und ist von der Natalia Baranskaya. Vor ein paar Jahren ist das erste Buch von der Natalia Baranskaya im Westen erschienen, Woche für Woche. In diesem Buch hat die Autorin detailliert geschildert, wie die Mehrfachbelastung der sowjetischen Frau aussieht. Der Konflikt zwischen der Notwendigkeit, Geld zu verdienen und auch dem Interesse an einer Ausbildung und an einer spannenden Arbeit, gegenüber dem Wunsch nach einer Familie und auch der staatlichen Forderung nach, Zitat, Steigerung des ungenügenden Tempos des Bevölkerungszuwachses. Das erste Buch von Natalia Baranskaya, das in der Sowjetunion schon 1969 erschienen ist, hat im Westen einiges an Aufsehen erregt. Die Hauptfigur steht exemplarisch für viele Frauen in der Sowjetunion. Und das Buch hat dokumentarischen Charakter. Das heisst, dass sehr genau aufgezeigt wird, wie eine Woche im Leben von einer Frau aussieht. Weil das Gewicht so klar auf dem Dokumentarischen gelegen ist, konnte ich es irgendwie auch akzeptieren, dass die Ausnutzung der Frau im real existierenden Sozialismus der Sowjetunion nicht weiter reflektiert worden ist in dem Buch. Die Dokumentation war wichtig und eine Art Material für die eigenen Reflexionen zu dem Thema. Jetzt ist also das zweite Buch auf Deutsch erschienen. Ich war gespannt, wie in diesem Buch die Situation der Frau dargestellt ist. Ich habe mir eine feinere, genauere Analyse vorgestellt und auch mehr Experimente in der Sprache, die dem Inhalt entsprechen würden. Aber ich bin in meinen Erwartungen enttäuscht worden. Zwar hat Natalia Baranskaya in diesen 8 Erzählungen nicht mehr exemplarische Lebensläufe dokumentiert, sondern Ausschnitte aus individuellen Erfahrungen in Wort gefasst. Die sind aber weder vom Thema her noch in der Sprache Experimente, die auf eine wirkliche Veränderung hinzielen würden. Vielleicht zeigt das aber auch etwas aus über das Leben und die Lebensvorstellungen der Frauen in der Sowjetunion. Ich will kurz den Inhalt der Titelgeschichte, das Ende der Welt, erzählen. Es geht da um eine alte Frau, die vom Ende der Welt träumt. Das Ende der Welt stellt sie sich als Ort der Ruhe vor, wo sie keine Pflichten mehr hat und einfach sein kann. Aber diesen Wunsch verscheucht sie auch immer wieder. Es ist klar, dass man solche Wünsche nicht zulassen darf. Das ist nur etwas für Pechvögel und Versager. Solche, die der Realität entfliehen wollen. Und das gehört sich nicht. Irgendwie geraten sie dann doch ans Ende der Welt. Zumindest kommt sie ihr so vor. Die Lesenden erfahren aber, dass sie einen Unfall oder vielleicht auch ein Schlägli haben muss und dann ins Spital kommt. Ihr Paradies mit den Vögeln auf den Bäumen im Garten und den netten Frauen in den weissen Gewändern ist in Wirklichkeit das Spital. Und dann stirbt sie. Und das Paradies hat sie irgendwie auch nicht gebracht. Die Utopie vom Ende der Welt ist verschlagen. Die Realität war auch nicht gerade ermunternd. Der Mann hat die Frau im Krieg verloren, die Kinder hat sie allein aufgezogen und hart gearbeitet. Und später hat sie dann auch noch Kind von ihrer Tochter aufgezogen. Und die Familie ist auch nicht besonders glücklich. Die Söhne haben schon mehrere Frauen hocken gelassen. Der eine hat Puff bei der Arbeit, der andere sauft. Und die Tochter als ledige Mutter mit Zwilling findet keinen Mann. Und alle untereinander sind lieblos und beziehungslos. Die Schlussszene dieser Geschichte ist eine bescheidene Harmonie. Die Familie versammelt sich ein Jahr nach dem Tod der Mutter. Und der älteste Sohn sagt: Also gedenken wir unserer Mama. Sie war ein bemerkenswerter Mensch, der immer ehrlich gearbeitet hat. Und der letzte Abschnitt dieser Geschichte heisst dann: Von oben aber, von einer vergrößerten Fotografie, sah auf sie alle eine nicht mehr ganz junge Frau herab. Weiche Züge, ein bisschen verschwommen, wie stets auf Amateurfotos, und um die Augen ein Netz feiner Fältchen. Ihr Blick war ein wenig unsicher, teils verwundert, teils besorgt, vielleicht auch beides. Und dennoch lächelte sie. Die Geschichte, das Ende der Welt, kann als Beispiel für die anderen gelten. Es gibt in allen Geschichten eine Ebene von der Realität und eine kleine Utopie. Die Realität ist das Privatleben. Ein Privatleben, das schon Unterschied zeigt zu unserem westlichen Leben. Und ist ja schließlich auch geprägt von einem anderen Gesellschaftssystem. Aber der Bezug vom Privaten zur Gesellschaft wird nie wirklich gemacht. Es ist mir so vorgekommen, als ob es der Natalia Baranskaya wichtig sei, so private kleine Schicksale liebevoll darzustellen. Geschichten mit Respekt vor kleinen Leuten, ein verständliches Bedürfnis, aber es hat auch weniger harmlos können sein. Es ist so ohne weitere Bedeutung und so idyllisch. Immer nur der einzelne Mensch mit seinen Freuden und Leiden. Das heisst im Klartext, es geht in diesen Erzählungen auch immer wieder um Liebe. Und um Liebe in konventionellen Formen. Mann und Frau, die sich endlich findet, Mann und Frau, die sich wiederfindet, Frau, die auf ewig ihrem Mann treu ist, Frau, die ewig ihrer Familie treu ist, alte Frau, die Katz liebt. Sicher, die Tatsache, dass der private, persönliche Lebensbereich gezeigt wird, ist nicht grundsätzlich zu verurteilen. Was sich da abspielt, ist ein wichtiger Teil der gesellschaftlichen Realität. Und in dem Zusammenhang finde ich spannend, wie Natalia Baranskaya das kleinbürgerliche Leben und Denken der Leute kritisch darstellt. Hohle Familienfestritual, Konsumtrip, Klatsch von missgünstigen Nachbarn, die Ablehnung von Aussenseitern. In einer Geschichte wird zum Beispiel ein alter Mann, der ein bisschen ein Tramp ist, gezeigt, der von den anderen Männern in den Beiz nicht verstanden wird, wenn er über das Fernsehen schimpft, wo abhängig und passiv macht und Gespräche und Widerspruch verunmöglicht. Aber neben dieser Kritik reproduziert Natalia Baranskaya andere kleinbürgerliche Ideale. Mit der liebevollen Beschreibung von Ehe und Familie. Und ausgeschaltet ist eben der Bezug zur Gesellschaft. So fehlt auch der ganze Arbeitsbereich, der für viele von diesen Frauenfiguren im Buch eigentlich zentral ist. Er wird nur gestreift oder dient als Szenerie für die Liebesgeschichte. Da gibt es zum Beispiel eine Geschichte, wo sich der Laborleiter, und das ist natürlich ein Mann, und eine von seinen Untergebenen findet. Und zwar darum, weil sie in seine Arme flüchtet, weil sie so furchtbar verschrocken ist, wo eine Katze ihren halbtote Maus ins Labor hineingeschleppt hat. Kommentar zu so einer Geschichte eigentlich überflüssig. Was an diesen Geschichten auch auffällt, sind dann aber Ansätze von Utopie. Sie zeigen sich bei Vorstellungen von einer idealen Welt, wie eben im Ende der Welt. Es zeigt sich auch bei magisch-religiösen Elementen, zum Beispiel in einer Geschichte, wo die Frau zu einem Heiligen betet, er soll doch machen, dass ihr Mann wieder zurückkommt. Während gerade der Mann bei dem alten Tramp, den ich schon erwähnt habe, sitzt. Und der heisst eben gleich wie der Heilige. Und der teilt ihm Lebensweisheiten mit, die ihn auch wieder zurückbringen zu seiner Frau. Die Utopien sind aber sehr vage und auch sprachlich nicht glücklich bewältigt. Alles, was über das Dokumentarische ausgeht, wirkt zögernd,